Zeit. Das ist ein sehr schönes Buch, hat, denke ich, auch viel für uns und diese Zeit zu sagen. Ich erzähle morgen noch etwas mehr darüber. Und dann habe ich ein ganz kleines Büchlein geschrieben mal, und das heißt Die Saat der Verheißung Gottes. Und das liegt da auch. Und dann haben wir vor Jahren verschiedene Lobpreissachen gemacht, Anbetungssachen gemacht, hier in Deutschland vor allem. Und ich habe einige CDs mitgebracht, das sind schon ältere CDs, aber wenn du die noch nicht hast, diese vor allem ist mein Lieblings-CD, ist immer noch mein Lieblings-CD, nach so vielen Jahren. Aber ich bin erst 35 Jahre alt, das ist alles. Ich freue mich, hier zu sein bei euch. Und wie Ewald und Kerstin schon gesagt haben, dass unsere Geschichte schon etwas länger geht, ist es für uns wirklich ein riesiges Vorrecht, hier stehen zu dürfen. Und nicht nur hier zu sein, aber nach vielen Jahren, wo wir 12 Jahre lang in Kanada gewohnt haben und dann 5 Jahre lang in Südafrika gewohnt haben, sind wir dann bei euch gekommen. Hier wohnen wir jetzt in Deutschland. Und man muss sich das so vorstellen, Kanada, Südafrika, Großroppenhausen. Wisst ihr, wo Großroppenhausen ist? Also einige sagen ja, aber viele sagen nein. Wir haben das mal erzählt, wir waren mal in ein Geschäft. Und dann hat jemand mich erkannt vom Facebook im Geschäft. Ich kannte der Person nicht. Ich habe 5000 Freunde, also man kann sie nicht alle kennen. Und die kannte aber mich, hat mich erkannt, hat gesagt, ah, der Peter. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du denn hier? Und dann haben wir erzählt, also wir waren in Südafrika. Ja, sagt sie, das wissen wir. Und dann sage ich, und jetzt sind wir in Großroppenhausen. Und da hat sie laut gelacht, aber nicht nur sie, aber die Kunden, die da im Geschäft standen auch. Die haben alle gelacht. Die konnten es nicht glauben, dass man von Südafrika nach Großroppenhausen umzieht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon 2 Jahre da, aber ich kann es auch immer noch nicht glauben. Aber allerdings bin ich jetzt sehr froh, bei euch zu sein. Und ich möchte das auch machen. Ich möchte das so gerne machen. Ich bin zu alt dafür. Ich denke auch, dass der Geist Gottes auf eine wunderbare Art und Weise hier wirksam ist, in jeder von uns. Und es ist unser Gebet, unser Verlangen, dass der Geist Gottes auch das, was wir sagen, diese Worte, dass das irgendwie Worten des Lebens sein werden, dass es uns zum Leben bringt, dass es uns neuen Mut macht. Weil ich glaube, das liebt Papa zu tun. Er liebt es, euch einfach Mut zu machen. Glaubst du das? Ich bin davon überzeugt. Deswegen liebe ich auch die Geschichte, die in die Bibel immer wieder aufgezeichnet worden sind. Und wovon wir heute immer noch etwas haben. Die Bibel ist nicht nur ein geschichtliches Buch. Die Bibel ist viel mehr. Und wir wissen das auch. Der Geist Gottes nimmt sein Wort und er macht es lebendig und relevant in unsere Lage. Und ich bin davon überzeugt, dass er etwas auch in diese Geschichte, die ich gerne mit euch lesen möchte, dass er etwas für uns alle hat. So lasst uns einfach der Geist Gottes vertrauen, das zu tun, was ich als Mensch nie tun könnte. Aber zusammen mit Papa, zusammen mit Jesus, zusammen mit der Geist Gottes, dürfen wir etwas schmecken von wie gut Gott ist, oder? Okay, there we go. Ich fange einfach mal an. Es steht in Lukas 24, Vers 13, und das geht dann bis 24. Diese Geschichte ist die Geschichte kurz nach der Auferstehung. Der Titel dieser Predigt heißt, wie heißt es denn? Tanzt du mit mir oder so irgendwie. Ich habe einen Titel genommen. Das Lebenstanz. Aber tanzt du mit mir ist ja gar nicht so schlimm. Das könnte man eigentlich auch sagen. Und diese Geschichte habe ich neu wieder gesehen, ist wie eine Geschichte über diese Tanz. Ich glaube, jeder von uns tanzt schon lange mit. Ob du es jetzt weißt, ob du es jetzt erlebst oder ob du denkst, wo redet der da? Was meinst du? Wir lesen einfach die Geschichte und wir werden sehen, was da geschieht. Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Und während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber unterhaltet ihr euch? Fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, eine von den beiden, ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von diesen Ergebnissen der letzten Tage gehört hat. Jesus fragte, was ist dann geschehen? Na, sagte Kleopas, hast du dann nichts von Jesus gehört? Dem Mann aus Nazareth? Er war ein Prophet. Ein Prophet, den Gott geschickt hat. Und nicht nur das. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten merken und an seinen Taten erkennen. Aber unsere blöde Hohepriester, blöd steht nicht da, aber das ist meine freie Übersetzung, und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde dann zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er den von Gott versprochenen Retter ist, der Israel befreit. Das alles ist schon 3 Tage her. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam Jesu war nicht mehr da. Und die Frauen erzählten, ihnen seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind dann gleich zum Grab gelaufen. Und es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Und darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr eigentlich über all das, was geschrieben ist? Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Musste Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Dann erklärte Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch bei uns über Nacht. Es ist schon dunkel. So ging er mit ihnen im Haus. Als sie dann zum Essen niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücken und gab es denen. Da plötzlich erkannten sie ihn. Doch er verschwand vor ihren Augen. Sie sagten zueinander, hat es nicht uns tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach Jerusalem zurück. Bis dahin. Also, eine Geschichte, die wir alle ganz bestimmt, vielen Dank, Ewald, eine Geschichte, die wir alle ganz bestimmt gut kennen. Möglicherweise, wo wir schon viele Predigten übergehört haben. Jetzt kommt noch eine. Aber was ich so interessant finde, ist, dass es auf uns bezieht. Fangen wir an. Da ging es um zwei Jungen, die unbekannt waren. Am Anfang der Geschichte, wir haben die Geschichte gerade gelesen. Aber die hatten die Geschichten noch nicht gelesen. So, denk mal nach, wir kennen die Geschichte auch nicht. Also, hier sind zwei Jünger. Die zwei Jünger sind uns unbekannt. Kein Evangelium redet über sie. Und hier auch am Anfang hat nur Lukas nur geschrieben, zwei Jünger. Und wir wissen, wo sie wohnten. Emmaus. Und wir wissen auch, wo sie herkamen. Jerusalem. Und wir wissen auch, dass sie da etwas erlebt haben. Das wissen wir. Mehr wissen wir auf dieser Stelle gar nicht. Und das ist das Schöne vom Gott. Darf ich? Ich stehe immer noch. Ich bin nicht so groß. Ich fühle mich ein bisschen beschränkt da. Ich bin ein bisschen verlegen, dass jemand mich sieht. Deswegen, ich verstecke mich gerne. Aber zwei Junge, niemand kennt den. Und ich liebe, wie diese Geschichte anfängt. Weißt du warum? Weil ich glaube, Gott liebt es, sich zu offenbaren an unbekannte Leute. Er liebt die Unbekannte, die Kleinen. Die Kleinen vor allem. Die Kleinen vor allem. Er liebt die Kleinen einfach, oder? Er sieht die Kleinen. Ich weiß, er macht viel Sozialwerk hier in dieser Gemeinde. Und ich denke, das ist mehr als nur Güten ausgeben, nur Leuten helfen in ihren physischen Nöten oder sogar geistlichen Nöten. Ich glaube, dass wir die Armen sehen, ist viel großartiger, greift viel tiefer als nur eine soziale Hilfe. Und darum seid ihr bekannt. Ihr als Gemeinde werdet mehr und mehr diese Arbeit verrichten. Und da werden mehr und mehr zu euch kommen. Warum? Weil ihr das Licht dieser Welt seid. Er trägt etwas in euch. Und deswegen wächst das, was in euch getragen wird. Und das weckt sich und das vervielfältigt sich in anderen. Genauso die Kleinen, genauso die nicht bekannt sind, genauso die Namenlosen. Ich liebe es, dass Gott die Namenlosen sieht. Weißt du, dass der erste Mal, dass jemandem Gott einen Namen gegeben hat, das war im Alten Testament, wenn ich mich nicht irre, war das Hagar. Und Hagar war ausgestoßen aus ihrem Stamm, aus ihrer Familie. Sie durfte nicht mehr dazugehören, weil sie schwanger war von Abraham. Deswegen war sie ganz alleine. Und was geschah? Was geschah? Gott kam zu ihr. Sprach mit ihr, segnete sie, hat eine riesige Verheißung für sie. Eine wunderbare Verheißung für sie. Und dann sagte sie, ich nenne dir der Gott, der mich sieht. Gott sieht uns. Er sieht dich. Er sieht dich. Er sieht der hier zum ersten Mal ist. Er sieht die gerade nicht hier hingehören sollen, wie Menschen das manchmal meinen. Weißt du warum? Weil ungeachtet, ob du jetzt irgendwo dazugehörst oder ob du wie der Lobpreis, alle Lob für den Lobpreisleiterin, wo ist sie? Da bist du, yes, yes, you. Du hast so ein Herz voller Leidenschaft für Menschen. Man spürt das. Das kommt raus in dir. Und du machst auch viel mit Menschen. Du liebst, du bist ein Menschenmensch. Und der Herr wird dich auch mehr und mehr durch dich fließen. Wie heißt du? Nicole. Nicole. Papa wird durch dich so fließen, dass auch der Einzelne, die du berührst, mit dein, nicht nur dein Lied, aber du trägst ein Lied in dir. Du bist das Lied. Du bist ein Lied für die, die schon lange keine Musik gehört haben. Und du hilfst sie, durch dein Lied wieder aufzustehen. Und Papa liebt das in dir. Nicole, you're blessed. All right? Zwei Unbekannte. Okay, Geschichte. Seid ihr noch da? Okay, gehen wir weiter. Weil es geht weiter, es ist so interessant. Hier. Okay. So, die zwei redeten miteinander über Verschiedenes, was da alles in vergangenen Tagen geschehen war. Und dann, wie sie miteinander redeten und nachdachten, waren keine doofe Jungen. Die waren schon schlau, die haben nachgedacht. Das ist ja nicht verkehrt, um nachzudenken. Während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen. Aber hier steht etwas Interessantes. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Man könnte, wenn man das liest, könnte man vielleicht denken, Moment mal, wer hat sie dann mit Blindheit geschlagen? Manchmal haben wir eine komische Denkweise über, wer Gott eigentlich ist. Wir denken, dass Gott straft. Wir denken, dass Gott voller Rache ist, dass er manchmal irritiert ist an uns oder dass er uns nicht, dass er also uns nicht mag, anderen vielleicht mehr als uns, dass er also schnell wütend wird und dass er zum Beispiel mit Blindheit schlagen würde. Aber das steht nicht da. Eigentlich ist der Übersetzung nicht ganz richtig. Eine bessere Übersetzung würde es so heißen. Bessere Übersetzung würde sein, aber sie oder ihre Gedanken oder ihre Augen erlaubten ihnen nicht, ihm zu sehen, wer er wirklich ist. Ihre Weltanschau, their minds, ihr Denken war ummauert durch ein Schau, der sie nicht erlaubten, Jesus zu sehen. Und ich glaube, dasselbe ist wahr für viele von uns. Natürlich nicht in dieser Gemeinde, aber vor allem in anderen Gemeinden. Wir sind manchmal so blöd in unserem Denken. Und deswegen gehen wir manchmal wie blind durch unsere Umstände. Deswegen erkennen wir nicht, wer da eigentlich bei uns ist. Wir haben es, ich weiß nicht wie viel, jedes Lied einmal gesungen, dass er mit uns ist, dass er uns nie verlässt, dass er bei uns bleibt. Dass er in uns lebt. All das haben wir heute Abend gesungen. 4, 5 Mal. Und dann jedes Lied nochmal 5 Mal. Deswegen muss man das irgendwo hinkriegen. Was haben wir da gesungen? Dass er dabei ist, dass er da, hier, er ist bei mir. Aber das Problem ist, wir sehen ihn manchmal nicht, oder? Wir spüren ihn manchmal nicht, oder? Wir haben keine, in Englisch sagt man das, keine Goosebumpies anymore. Das heißt, wir haben kein, wie nennen wir das, Hühnerfell? Wie? Gänsehaut. In Holland sagt man Hühnerfell. Ja, ja, in Holland gibt es viele Hühner. Hier gibt es viele Gänse. Und in Amerika gibt es Goosebumpies, whatever that is. Also, vielleicht spürst du ihn nicht mehr. Du denkst zurück an 2, 3 Konferenzen her, vor 2 Jahren. Und du sagst, da habe ich Gott gespürt, da habe ich ihn gefühlt. Und jetzt? Oder vielleicht ist dein Schau auf wer er ist so verzerrt, dass man ihn eigentlich nicht mehr gut erkennen kann. Man denkt, dass Gott dies und das macht. Wer denkt nicht manchmal, wenn dir, du kriegst Post. Es gibt manchmal noch Post. Kein E-Mails. Aber der Post, der kommt, das sind meistens Rechnungen. Stimmt das? Da kriegt man eine Rechnung. Schlägt man, das tut man Envelope auf. Und dann senkt sein Herz. Kennst du das Gefühl? Und du denkst, was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Oder Gott liebt mich nicht mehr. Du weißt natürlich, hier im Verstand sagst du, Gott liebt mich. Aber innerlich fragst du dich, ach, liebt er mich wirklich? Sieht er mich noch? Weil wir irgendwie das Idee haben, dass Gott wie ein Jojo ist. Wir kommen zur Gemeinde, Gott ist da. Vor allem, wenn wir 3 schnelle Lieder singen, dann 3 langsame Lieder und dann ein bisschen in Sprachen und dann kommt der Prediger und dann ist der Geist Gottes richtig da. Und wir sagen, der Herrlichkeit ist hier. Halleluja. Und nachdem wir dann 2 Stunden hier gewesen sind miteinander, dann geht der Geist Gottes wieder nach oben. Er zieht sich wieder tatsächlich zurück. Und dann gehen wir Kaffee trinken. The next best thing. Was muss man machen, wenn der Geist Gottes nicht da ist? Kaffee trinken, klar. Oder man sucht sich einen Ort, wo der Geist Gottes eine ganze Weile ist. Da geht man nach Amerika. Klar. Aber hier in Deutschland ist alles kalt. Hier. Wir fragen manchmal, Herr, komm mit deiner Gegenwart in unsere Mitte. Und der Herr sagt, Moment mal, ich bin hier. Du bist in meiner Gegenwart. Hallo. Aber das Problem ist, wir sehen ihn nicht. Das sind Erfahrungen, Verletzungen, Sachen, die wir erlebt haben. Wo wir verlassen worden sind, wo es uns nicht gut gegangen ist, wo es nicht so gewirkt hat, wie es sein könnte oder was wir meinen sollten. Aber hier, ich liebe, wie Jesus hier da mitmacht. Schau mal, da regnet es ein bisschen. Ich bin so froh, hier zu sein und nicht in Afrika. Da gibt es auch Regen. Und wenn es da regnet, und dann liegt es dran, was für ein Gebäude man hat. Ich bin froh, dass ihr ein Dach über das Gebäude habt. Das hilft schon. Aber hier. Das ist, Jesus ist humorvoll. Denkst du das auch? Er ist sehr humorvoll. Ich liebe diese Geschichte. So, was tut Jesus? Hä? Er fragt sie, na, worüber redest du eigentlich?
als ob er das nicht wüsste.
Und hier ist ein Geheimnis, und das ist sehr wichtig. In dieser ganzen Geschichte sieht man, wie Gott zu uns gekommen ist. Und man sieht, dass Gott sich auf unsere Ebene kommuniziert und unterhaltet. Er hätte genauso machen können. Zwei Jünger, Weg zum Emmaus, hier Jesus versteckt sich hinter den Busches. Und dann auf einmal dreht er sich zweimal um, kommt aus den Buschen, Hello! Ich bin der auferstandene Jesus Christus von Nazareth. Es geht mir gut. Hätte er machen können. Aber er tut's nicht. Wir meinen manchmal, so sollte Gott sich auch mit uns in diesen Tagen verhalten. Ist doch viel besser, wenn Gott einfach kommt und dann einfach große Dinge, mächtige Dinge tut. Aber wie kommt er? Irgendwie so, dass man ihn nicht erkannt. Und das ist für uns wichtig. Erstens, weil Gott uns auf unsere Ebene begegnet. Er begegnet uns auf unsere Ebene. Zu viele Leute meinen, wir müssen mehr himmlisch werden, um diese Himmelwelt zu erfahren. So, die versetzen sich in alles mögliche geistliche Sachen. Hokus pokus. Wie ich noch Hippie war, habe ich das auch versucht. Versucht, in Kontakt zu kommen mit das ganze Universum. Aber dann kam Jesus in Kontakt mit mir. Und dann war ich weg vom Fenster. Weg vom Fenster. Nichts mehr übrig. Er begegnet uns auf unsere Ebene. Das ist das Geheimnis der Fleischwordung Gottes. Siehst du, Gott, that's the beautiful thing, Gott, schon vor der Grundlegung der Welt, hat das schon im Gedanken gehabt. Für ihn war das schon längst Realität. Er hat dich gesehen, vor der Grundlegung der Welt. Er wusste genau, du bist da, Annemarie, du bist da, Segnungsteam, du bist da, du heißt uns nicht Segnungsteam. Hast du auch einen Namen? Julia, hallo Julia. Also, du bist in seine Gedanken, du bist nicht irgendwie ein Unfall. Irgendwie etwas, was geschehen ist und wo er nicht von wusste. Du bist gewollt. Schon längst, auch wie du noch nicht warst, bist du schon gewollt. Wow, kannst du dich das vorstellen? Du bist gewollt. Und in seine unwahrscheinliche Kreativität hat er dich dann geschaffen. Deine Geschichte, liebe Leute, fängt nicht an mit dem Fall der Menschheit. Deine Geschichte fängt nicht an mit Sünde. Deine Geschichte fängt nicht an mit der Sündefall. Deine Geschichte fängt nicht an mit 1. Buch Mose Kapitel 3. Deine Geschichte fängt an mit 1. Buch Mose Kapitel 1. Und wie er dich geschaffen hat in Adam. und wie er dich geschaffen hat. Und was hat er gesagt über Adam und was hat er gesagt über Eva? Das ist gut, sehr gut. Und das ist, was er uns über jede von uns immer noch sagt. Und wir werden mehr darüber reden. Aber zurück zur Geschichte. Er begegnet uns auf unsere Ebene. Und hier in dieser Geschichte ist das wichtig. Weswegen? Weil schaut, wie er sich verhält mit diesen zwei unwissenden, blinde Jünger. Vielleicht können wir uns alle sehr damit identifizieren. Deswegen ist diese Geschichte relevant für uns alle. Hier. So, worüber unterhaltet ihr euch? Und dann blieben die Jünger traurig stehen. Tja, warum? Weil sie enttäuscht waren. Ich lese mal. Der Kleopas bemerkte und sagte das zu Jesus. Das ist das Schöne davon. Er sagte das zu Jesus, aber er wusste nicht, dass es Jesus war. Aber Jesus hörte das zu. Aber hier, hör mal. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von beiden, ich glaube, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tagen gehört hat. Jesus geht noch weiter und sagt, oh, erzähl mal. Ich möchte mal hören, was da geschehen ist. Ist das rhetorisch? Ist das einfach, weil er, wie ist das? Hier ist noch eine wunderbare Sache. Ich glaube, in diesem Fall, aber auch in unserem Fall, ist Jesus wirklich interessiert in das, was dir anbelangt. Wirklich interessiert. Obwohl er alles weiß, aber wie er sagte, oder wie Paulus sagte, über der Fleischwerdung von Jesus, das heißt, wie er alles abgetan hat und 100% Mensch wurde. Er hat sich nicht nur als Mensch verkleidet. Das könnten wir meinen. Er hat sich nicht nur als Mensch verkleidet für 33 Jahre. Und danach seine Auferstanden hat, seine Kleidung ausgezogen und hat gesagt, hey, back to business again. Nein. Er wurde echt 100% Mensch. Er hat sich völlig in unserem Fleisch hineingewickelt. Er ist der fleischgewordene Sohn Gottes. Das heißt, er hat unseren Fleisch, unseren sündigen Fleisch, unseren mangelnden Fleisch, er hat uns in all unsere Krankheiten, in all unsere Mangeln, hat er sich hinein, wie ein Baby, hinein, wie in das kleine Ei, hinein. Er wurde einer von uns. Das ist ein Geheimnis. Sehr wichtig. Und nicht nur wurde er einer von uns, nur für die Zeit von 33 Jahren, aber er blieb einer von uns. Das heißt, der Sohn Gottes ist 100% Gott geblieben, auch wie er Mensch wurde, ist 100% Mensch geworden, ist aber 100% Gott geblieben, wie er gestorben ist, war er 100% Mensch und 100% Gott und wie er auferstanden ist, ist er 100% Gott, aber genauso 100% Mensch. Der auferstandene Jesus Christus ist 100% Menschensohn. Der ist nicht irgendwie ein Spuk, ein Geist. Nein, wir sehen das auch später. Er frühstückt mit seinen Jüngern. Er lässt Thomas seine Hände und seine Wunden, Verletzungen, lässt er betasten. Und das ist echt mit einem Geist, mit einem Spuk. Wie sagt man das, Geist? Ein Geist? Kann man das nicht machen? Das ist wie... Das ist nichts. Der Menschensohn hat Substanz. Wow. Oh, das ist so gut. Wir gehen weiter da drin. Aber, oh, that is, where is my thing? Ah, here it is. Oh, there it is. Okay, seid ihr noch da? Wie lange habe ich dann überhaupt? Ich habe keine Ahnung, aber er macht einfach so und dann höre ich auf. Oder du machst einfach so und dann höre ich auf. Not a problem. Okay. So, Jesus sagte, was ist dann geschehen? Das wollte Jesus gerne wissen. Er wollte wirklich etwas wissen. Ich glaube, wenn er uns eine Frage stellt, ist das nicht eine rhetorische Frage. Ist nicht, ich weiß schon längst, was du sagen wirst. Er wollte wirklich wissen. Er war wirklich interessiert. Er hatte wirklich Interesse. Er hat Interesse in uns. Er hat Interesse, wenn wir ihm unsere Schmerzen, unsere Verletzungen, unsere Fragen, unsere Zweifel erzählen. Er hat ein Ohr dafür. Er möchte gerne hören. Er will uns hören. Was heißt das? Er ist ein Beziehungsgott. Und das wird in dieser Gemeinde stark unterrichtet. Ihr seid einige der wenigen Gemeinden, denke ich, die das überhaupt so stark betont. Gott ist Beziehung, aber darüber später noch etwas. Aber hier, er wollte wirklich wissen. Und dann gehen die Jünger weiter, weil die wissen immer noch nicht, sind immer noch verblendet. Hast du etwas nichts von Jesus gehört, dem Mann von Nazareth? Die fragen das an Jesus. Hallo Jesus, hast du noch nichts von Jesus gehört? Aber die wussten natürlich nicht, dass es Jesus war. Das ist ein Problem. Okay. Und dann, die sagen, er war ein Prophet, sagen die zu Jesus. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hat. Jeder im Volk konnte an seine Worte und Taten erkennen. Aber unsere Hohenpriester und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert und er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Und Jesus geht, schon interessant. Und da geht's, das ist wichtig. Dabei hatten wir gehofft, dass er den Gott von versprochener Retter ist, der Israel befreien wird, der Messias. Was war los mit diesen zwei? Die waren tief enttäuscht. Und ich glaube, viele von uns wissen auch, was das heißt, um enttäuscht zu sein. Vor allem, wenn man enttäuscht ist, weil Gott eben etwas versprochen hat. Oder wir haben gemeint, das hat Gott versprochen. Und dann geht es doch ganz anders. Wie geht man damit um? Das ist eine Enttäuschung. Es ist interessant für mich zu wissen, dass Jesus nicht sagte, du musst nicht enttäuscht sein. Come on, get over it. How do you really say that? Also, get over it. Also, nee. Jesus hat schon Mitgefühl gehabt. Die waren wirklich enttäuscht. Ihre ganze Welt war zusammengebrochen. Aber wo lag dann diese Enttäuschung? Die Enttäuschung lag in ein falsches Bild von wer Gott ist. Die haben nämlich dies gedacht. Die haben gedacht, Jesus ist der Messias. Er wird das Volk Israel retten aus die römischen Hände. Er wird uns alle erretten. Und nicht nur das, er wird uns dann auf dem Thron versetzen. Und zusammen mit ihm werden wir herrschen über ein neues Israel. Ha! That's good. Und all diese Römer, Ganz einfach. Das geht schnell genug. Ich bin davon überzeugt, dass die Jünger da, wie die Jesus am Kreuz hängen sahen, dass sie gedacht haben, Jesus, jetzt ist es dein Moment. Jetzt ist es gut, Marketing. Also, jetzt, wenn du jetzt etwas tust, zum Beispiel, komm mal von das Kreuz her ab. Das wäre ja nicht schlecht. Kommst von das Kreuz her ab mit einigen Engeln und macht all diese Römer, bring die um. Dann werden die Leute sehen, wer du bist. Der Starke. Weißt du, wir meinen, dass Gott irgendwie so wie wir sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen guten Cowboy-Film siehst, einen Cowboy-Film, ein Western, dann gibt es Guten und da gibt es Bösen. Und dann am Ende der Film, dann sitzt du da und du sagst, ich möchte, dass die Guten, die Bösen. Ne? Und früher geschah das auch. Heutzutage, die Filme sind alles anders. Ne? Da gehen die Guten unter und die Schlechten, die... Aber verstehst du, was ich meine? Wir haben immer, innerlich haben wir dieses Gefühl, was gerecht und richtig ist. Und wir meinen, Gott soll sich schnell aufmachen, damit das Richtige geschieht. Und was tut Gott? Der hängt da bloß am Kreuz. Und die Jünger stehen da und sagen, jetzt ist dein Moment, Jesus. Wenn du jetzt abkommst, dann glaubt jeder dir, komm ab, bitte, das geht ja nicht. Ich meine, unser ganzes Denken, alles, was wir uns gedacht haben, dass wir zusammen mit dir auf dem Thron sitzen werden, das wäre sehr schön gewesen. Aber jetzt hängst du am Kreuz. Das geht ja gar nicht. Ist doch nicht gut. Wie lange hält man das aus? Komm ab! Und was tat Jesus? Nichts. Er hing bloß da. Das ist ein anderes Bild von Gott, als was wir haben. Wir denken, auch vor die Endzeit, Gott wird nochmal zurückkommen mit Hunderttausenden von Engeln, wie einer Löwe, und macht da alles, was nicht richtig ist, vor allem alle Leute, die nicht an ihm glauben, mit dem Schwert. Meinen wir? Wir denken das wirklich. Aber irgendwie ist Jesus nicht so. Weißt du, dass das Lamm Gottes über 22 Mal in Offenbarung erwähnt wird? Die Löwe Gottes nur einmal im Offenbarung? Was sagt das uns aus? Dass Gott nicht wie der Löwe ist. Wir haben 5 Jahre lang in Afrika gewohnt. Und wir haben Löwen erlebt. Nicht bei uns im Garten natürlich. Aber wir sind auf Safaris, verschiedene Safaris gegangen. Das sind schöne Tiere. Es ist wunderbar, natürlich. What's the film called? The Lion King, natürlich, der Löwekönig, natürlich, sehr schön, sehr hübsch, sehr wunderbar. Aber ein echter Löwe ist nicht so hübsch und so wunderbar. Es ist ein Raubtier. Aber ein Lamm, das kann man auch hier beobachten, braucht man nicht zu Safari zu gehen. Ein Lamm ist ganz etwas anderes. Und Jesus benahm sich wie ein Lamm am Kreuz. Er hat nichts, nicht mal was gesagt gegen seine Mörder. Er hat nichts gesagt, nur Vater, vergib denen. Das ist ein anderes Bild. Und ich denke, auch die Jünger haben da gestanden und haben gesagt, das gibt es ja gar nicht. Vater, vergib denen. Damit baut man kein Reich. Ein Reich bauen geht nur mit Waffen, starke Politik, Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin anders. Und so ging er als Lamm und wurde als Lamm geschlachtet. Und dann was muss man damit? Was muss man mit so einem Gott, der sich tatsächlich im Fleisch hinein kreuzigen ließ und wiederum sagte, Vater, vergib denen. Was muss man damit machen? Darüber kann man viel sagen. Aber wichtig ist, was für ein Bild haben wir von Gott? Weil das Bild, was wir von Gott haben, bestimmt, was wir leben. Hast du einen gewaltvoller Gott? Ein Gott, der gewalttätig ist? Oder hast du einen vergebender, liebevoller Gott? Ein Lamm. Und das Lamm ist anders. Da kann man viel über sagen, werde ich nicht machen. Okay. Noch 5 Minuten. Wo habe ich das Ding? Ach hier. Das Ding läuft ja weg. Hier. Dies ist schön. Weil, okay. Und dann sagen sie dann da zusätzlich noch, da hatten wir gehofft und so weiter. Und das war vor 3 Tagen. Mit anderen Worten, Jesus ist echt tot. Wenn man 3 Tagen tot ist, ist man echt tot. Dann geht es nicht mehr gut. Dann ist es Schluss, Ende, Geschichte. Aber dann sagen die weiter, heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Okay, wer von uns Männer ist mal beunruhigt worden durch Frauen? Stimmt's? Weil diese Frauen gingen schon früh zum Grab, vor dass die Sonne aufkam. Genauso wie meine Frau auch. Deswegen beunruhigt sich mich auch immer, weil sie so früh aufsteht. Und dann lege ich mich nochmal um. Aber dann geht sie ab und dann macht sie Kaffee für mich. Das ist sehr lieb, oder? Aber heute Morgen habe ich es für dich gemacht. Ja. Gut, aber Frauen, die beunruhigen uns manchmal. Interessanterweise hat Gott etwas mit Frauen. Der hat etwas mit Frauen. Weißt du warum? Weil wir Männer denken, dass Frauen irgendwie nicht ganz da sind. Ich meine, Frauen verdienen ja weniger, glaube ich, und Frauen arbeiten viel und so weiter und so weiter. Es liegt noch tief in unsere Kultur hinein und das war vor 100 Jahren noch schlimmer und vor 500 Jahren noch schlimmer. Und damals war es sehr schlimm. Frauen waren nichts wert, eigentlich nichts. Und deswegen hat Gott etwas mit Frauen, weil er liebt gerade die, wo wir als Gesellschaft sie nicht einschließen. Er liebt die Frauen vor allem. Hast du dich realisiert, dass es war eine Frau, der die Auferstehung Jesu zum ersten Mal gesehen hat, überhaupt? Nicht die Aposteln, einfach eine Frau. Sollte uns etwas zu sagen haben, oder? Ich glaube, ich mache weiter morgen Abend. Da gibt es noch so viel in dieser Geschichte, dass ich, wenn ich das mache, sind wir noch eine halbe Stunde weiter. Aber ich denke, ich habe ein Wort für verschiedene Frauen hier unter uns. Und es war schon interessant, Nicole war der Erste. Ich glaube, dass der Vater im Himmel die Frauen gerade auch neu wieder zeigen will, wie sehr geschätzt du bist und wie wichtig du bist. Da gibt es viele Stories, viele Geschichten hier. Und die Geschichten sind ganz von verschiedener Art und Weise. Manchmal ganz traumatisch. What's your name? Vaida? Do I see that right? Leida? Vaida. Okay, Vaida. Gut, ich hab's. Vaida. Er legt über dich in Hawaii zum Beispiel hat man diese Kranzen, diese Blumen,